RSV Update, circa 200 Millionen Euro jährlich für circa 1% absolute Risikoreduktion. Heute also ein Update zu unserer bereits existierenden RSV-Episode, die ihr bei uns in der Datenbank findet. Doch was ist eigentlich der Anlass? Die STIKO hat ihre Impfempfehlung geändert. Und zwar sollen ab sofort alle Säuglinge, die noch nach Möglichkeit im Krankenhaus sind, geimpft werden. Doch was sind eigentlich die Daten und Fakten dazu und hat sich eigentlich der Impfstoff geändert? Was bedeutet das für die Kinder und was sind die Gedanken und Studien, die irgendwie nicht zugänglich sind und trotzdem mal gehört werden müssen? Die evidence-based Antworten auf all diese Fragen findest du in dieser Episode unseres grandiosen Podcasts. Zu all dem, was man wissen sollte oder muss, auch ein paar eigene Gedanken. Und wenn du weiterführende Informationen suchst, dann wirst du fündig bei uns auf der Website, die unten in den Shownotes verlinkt ist, genau wie eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir noch keine Antworten gegeben haben. Und jetzt wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem grandiosen Podcast Impfen mit Sinn und Verstand, und heute ist eigentlich nur ein kleiner Update-Tag. Es geht um das RSV-Update, beziehungsweise eigentlich geht es nicht um ein Update des RSV, sondern was damit getan werden soll oder dagegen oder dafür, und dafür brauchen wir ihn natürlich, unseren Onkel Doktor. Deswegen heiße ich dich herzlich willkommen, Dr. Alexander Konietzki. Moin lieber Alex.
Hallo Hauke.
Also das RSV-Update, das hatten wir alle gelesen. Jetzt könnte man ja denken, das Virus hat sich geupdatet und ist jetzt wahnsinnig unterwegs und ganz tödlich und so weiter. Aber darum geht's hier gar nicht. Vielleicht kannst du mal ganz kurz den aktuellen Anlass für diese Update-Folge umreißen.
Ja, das ist die neue STIKO-Empfehlung für eine passive Immunprophylaxe gegen das RSV-Virus für alle Säuglinge. Am liebsten direkt nach Geburt, aber auf jeden Fall bei Verlassen der Klinik, so ist der Wunsch. Sollen alle Kinder, also alle Säuglinge, diese passive Immunisierung mit dem Wirkstoff Nirsevimab, bei Fortus ist der Produktname, ganz nebenbei noch erwähnt, ist es ein Antikörper, der eben gentechnisch hergestellt ist und aus den Ovarialzellen des chinesischen Goldhamsters stammt. Also dort wird er hergestellt. Das jetzt nur so am Rande. Genau, verimpft, entlassen werden, so.
Okay, und wie wir das kennen von der STIKO, hat sie sich natürlich wissenschaftlich fundiert Gedanken darüber gemacht, nicht wahr?
Das stimmt. Sie hat eine auch Recherche gemacht und dann aber eben, also eine Literaturrecherche, so wie wir das vorletzte Mal auch schon besprochen hatten, wie die STIKO das tut, und musste dabei eben zum Beispiel auch feststellen, dass es die Studienlage für Nebenwirkungen nicht ganz so wirklich gibt, denn es ist ja relativ neu. Also sie bezieht sich hauptsächlich auf eine Studie von dem Herrn Hammett. Der hat die Zulassungsstudie formuliert mit 1490 Kindern und Säuglingen in einer 2:1 Ratio, das heißt 2:1 hinsichtlich Verum und Placebo. Das heißt, 1000 ungefähr haben die das Verum bekommen und 500 das Placebo. Auf diese Studie bezieht sich dann auch die STIKO und macht dann noch einige Modellierungen hinsichtlich der Kostenüberlegungen, also wie teuer ist es, diesen neuen Stoff mit hinzuzunehmen, und im Vergleich zu dem bereits bekannten Palivizumab, das Synagis, und im Vergleich eben dann, wenn man das nur für Risikokinder einsetzen wollte oder eben für die gesamte Bevölkerung. Und zur Historie kann man sagen, das ist jetzt das epidemiologische Bulletin 624 am 27.06.24 veröffentlicht, wo sie diese Empfehlung eben diskutieren. Und die EMA-Empfehlung liegt bereits für alle Säuglinge schon seit September 2022 vor. Das ist doch das Jahr, wo diese Zulassungsstudie veröffentlicht worden ist. Und die Einführung der Meldepflicht haben wir schon im letzten Jahr in unserem 27. Podcast besprochen, wurde Juni, Juli 2023 mit in die Statuten aufgenommen für Deutschland, sodass wir seit einem Jahr exakt diese Erkrankung, wenn sie diagnostiziert ist oder im Verdacht besteht, melden müssen. Und jetzt folgt eben die STIKO-Empfehlung. Und wir hatten letztes Jahr in unserem Podcast erwähnt, weil dort parallel einmal eine Impfung für Schwangere im Gespräch war und einmal für Erwachsene, dass sich die nächste Empfehlung doch auf eine Impfung, also aktive Impfung, beziehen könnte. Und das hat sich jetzt gewandelt. Jetzt sollen gar nicht Risikokinder geimpft werden oder Risikoschwangerschaften so begleitet werden, sondern es sollen alle Kinder, die passive Immunität bekommen, bedeutet monoklonale Antikörper. Und wenn wir uns da nochmal ganz kurz reindenken, wie häufig kommt das Ganze eigentlich vor, über welche Erkrankung reden wir? Das RSV ist eine relativ häufige Erkrankung. Wir hatten das auch in dem ursprünglichen Podcast so genannt, dass vermeintlich eigentlich jeder, der in die Schule kommt, einmal mit RSV in Kontakt gekommen ist und dass aber eben die Kinder, die unter einem Jahr sind, besonders betroffen und auch besonders vom Risiko betroffen sind. Und da in dieser Gruppe nochmal wiederum die Frühgeborenen. Zahlen sind dann 385 auf 1000, ist die kumulierte Inzidenz. Absolute Todesfälle pro Jahr haben wir 3. Damit haben wir eine Case Fatality Rate, die bei 0,005% liegt bis 0,026, je nach Datenlage. Und die Number Needed to Immunizate oder of Immunization sind dann 133.500. Das heißt, wie viele...
Warte, stopp. Was heißt das?
Wie viele muss ich mit dieser passiven Prophylaxe jetzt beglücken, um einen Todesfall zu verhindern? Das sind also 133.500. Das ist eine exorbitant hohe Zahl und damit ja eigentlich nicht mehr richtig sinnvoll. Aber gut, die STIKO hat sich hier anders entschieden und das eben in ihre Überlegung mit hineingenommen.
Kannst du mir vielleicht mal ein Verhältnis geben, was ist sozusagen eine gute Immunisierungsrate? Also wo würde man sagen, das könnte man unter dem Gesichtspunkt der Herdenimmunität denn auch für gut befinden, wenn man so und so viele Menschen immunisiert, um wie viele Todesfälle zu verhindern? Also gibt's dann, das erscheint gerade völlig absurd, eine große Nummer, aber gibt's dazu irgendwie eine Zahl, wo du sagst, so das wäre dann okay, dann kriegen wir sowas wie eine Herdenimmunität wirklich hergestellt?
Also wenn ich mir vorstelle, bei der Masernimpfung beispielsweise haben wir ja eine 95-prozentige Angehensreaktion. Das heißt, 95% sind nach der ersten Impfung geschützt, wenn ich sie zu einem späten Zeitpunkt, also sagen wir 13. bis 15. Lebensmonat impfe. Das ist eine sehr gute Effizienz. Und damit habe ich dann natürlich auch jeden, also wenn ich einen impfe, ich sag mal so, um einen Fall zu vermeiden, muss ich dann nicht so viele Leute impfen, sondern da habe ich irgendwie 10 bis 20 Menschen, die ich impfe. Und ich habe schon dann wiederum einen Fall geschützt. Und das lässt sich hier in einer ganz anderen Dimension ja aus. Dieser Nirsevimab, also von Sanofi und AstraZeneca hergestellte, als Beyfortus genannte Impfstoff, der Immunisierungsstoff, der hat vor dieser Empfehlung 1.335 Euro gekostet pro Spritze. Man braucht nur eine, in Anführungsstrichen. Und jetzt, wo diese Empfehlung nicht nur durch die Europäische Union, ja, also durch die EMA schon gegeben war, sondern eben auch in Deutschland, sind die bereit, auf 325 Euro zurückzugehen. Wir reden also bei 770.000 Kindern pro Jahrgang über ungefähr 200 Millionen Euro.
Die jetzt einfach jährlich verimpft werden, die jährlich. Und vorher hatten wir wie viele? Also oder wie hoch war, also die STIKO hatte nicht empfohlen, alle zu impfen, sondern nur da, wo es sinnvoll ist. Das ist der
Risikokinder, genau. Es war sehr streng gefasst. Es gab Risikokriterien, die eingehalten werden mussten. Und dann war es erlaubt, diesen Palivizumab, also das Synagis, bei den Risikokindern einzusetzen. Das musste monatlich geimpft oder verspritzt werden. Das ist auch ein monoklonaler Antikörper, also die Konkurrenzveranstaltung. Und wenn man jetzt das Nirsevimab einfach auch nur für diese Risikogruppe nehmen würde, kommt es da auch schon zu einer besseren Wirksamkeit? So ist es zumindest in der STIKO-Empfehlung herausgearbeitet nach der wissenschaftlichen Recherche. Aber es gibt eben, oder das ist eben neu, dass das jetzt auf alle ausgerollt werden soll. Nur ganz kurz noch ein Hinweis: Es ist also ein monoklonaler Antikörper, der sich gegen das RSV-Fusionsprotein richtet und damit verhindert, dass die Viren in den Zellen diese Verschmelzungsreaktion machen, die wir auch im früheren Podcast schon beschrieben haben. Das ist das Synzytial, was dann gebildet wird, und darüber kommt es dann zu einer Verschlusssituation der Bronchien auf ungefähr der 23. Generation. Genau. Und
Verschlusssituation der Bronchien, also ich ersticke dran.
richtig, genau.
Es wird
Es
dran
wird
erstickt.
enger. Genau. Die
Okay.
Sauerstoffnot
Oder?
ist das hauptsächliche Problem und die Sauerstoffgabe ist die einzig wirksame begleitende Therapie, in Anführungsstrichen. Also es gibt keine Therapie, die wirklich kausal greift bisher. Daher kann man
Okay.
den Wunsch auch verstehen, da etwas zu tun. Man muss sich nur fragen, in welchem Verhältnis steht das Ganze? Und ja, wenn man sich da vorstellt, dass die Zulassungsstudie, die 2022 veröffentlicht worden ist, eine absolute Reduktion der Hospitalisierungsrate für die unteren Atemwegs, also Infektionen, von 1% selbst nur angeben kann. Das bedeutet, bei eh schon sehr niedrigen Werten, also 1,6% der nicht geimpften Bevölkerung oder mit Placebo versehenen Bevölkerung gegenüber 0,6%, also auch nicht 100% werden verhindert, sondern 0,6% dieser geimpften, mit Verum versorgten Population muss auch noch in die Klinik. Das sind immerhin bei den 1000, die wir da haben, auch noch fast 60. Aber wenn man diese Prozentzahlen eben sich gegenüberstellt, dann sind das nur 1,6 zu 0,6. Und damit haben wir eine absolute Risikoreduktion von 1,0%. Also einen verschwindend geringen Erfolg. Wenn man das auf die medizinische Betreuung der unteren Atemwege bezieht, dann sind wir bei 3,8% Reduktion. Also auch da würde man eigentlich erwarten, dass wir viel, viel höhere Werte erzielen können. Und jetzt kommt es ja, das Ganze kann auch Nebenwirkungen haben, die sogar auch von der STIKO genannt werden, nämlich die Rötung an der Einstichstelle, also die üblich Verdächtigen, Fieber und Schmerzen an der Einstichstelle. Und jetzt kommt es aber, Säuglinge sollen ja hier geimpft werden, die die Klinik gerade eben erst verlassen. Und wenn bei Säuglingen Fieber auftaucht, dann muss das ärztlich vorgestellt werden. Das heißt, wir haben damit eine weitere Konsultation. Es ist oft nicht zu unterscheiden von einer sich anbahnenden neugeborenen Sepsis. Und das kann ein Problem darstellen in der Handlungskette bzw. Behandlungskette von mit dieser passiven Immunisierung versorgten Kindern, dann ja anscheinend gewünscht alle. Da wird es also einen gewissen Prozentsatz, denke ich, geben, der dieses Fieber entwickelt, dann dem Arzt vorgestellt wird. Der sagt, ja gut, Sie haben ja das bei Fortus bekommen, aber, oder Ihr Kind hat das bekommen. Aber wir wissen ja gar nicht so genau, wie waren denn eigentlich Ihre Geburtsumgebungsbedingungen? Aha, da könnte also auch eine Sepsis sich entwickelnd dahinter stecken. Dann wird der Säugling also wieder in der Klinik vorgestellt werden. Und da das der Klinikarzt auch nicht innerhalb von Sekunden anders entscheiden kann, wird also Blut abgenommen werden müssen. Es ist so, dass man sich dann eventuell sogar im Zweifel eher dafür entscheidet, antibiotisch zu behandeln, um genau diese Neugeborenen-Sepsis auszuschließen. Damit haben wir eine doppelt intravenös zu verabreichende antibiotische Therapie. Nicht ganz ohne, denn dort werden auch häufig Gentamicine mit und Topoximin und so weiter verwendet. Also Stoffe, die tatsächlich auch Seh- bzw. Hörstörungen machen können im längeren Verlauf. Wir haben also eine Komplikations- und Behandlungskette, die sich dem anschließt, die eigentlich für ja über 95 bis 96% der Kinder überhaupt gar keine Relevanz hat. Also, ne, also die Behandlung mit dem bei Fortus bringt denen eigentlich nicht so richtig was. Im weiteren Verlauf haben sie aber diese Komplikationskette entwickelt. Und wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter denke,
Warte ganz kurz noch zu diesem Schritt. Kannst du das quantifizieren? Also wie oft hast du so eine neugeborenen Sepsis, die sich entwickelt?
das ist kein
Wie
so häufig,
normalerweise?
ja, das ist kein so häufiger Fall. Also das kann ich jetzt schwer in richtige Prozentzahlen fassen, habe ich nicht genau nachgeschaut. Ich sag mal so,
Okay,
es
aber
kommt im Laufe eines Jahres, sage ich mal, bei Neugeborenen, die über den normalen Geburtsweg vorgekommen sind, auf die Welt gekommen sind, kommt das ungefähr so 1 bis 3% vielleicht vor, wo man diese Idee hat, dass es sich in diese Richtung entwickeln könnte. Dann gehen die in die Klinik und erhalten meistens exakt dieses Prozedere von Blutentnahme, antibiotischer Therapie. Und wenn sich das nicht bestätigt, dann wird meistens das Ganze wieder zurückgefahren. Und wir wissen jetzt nicht, wie viele zusätzlich jetzt dazukommen werden, wenn wir diese Therapie über die gesamte 770.000 Population ausrollen. Das dürften mehr werden. Und
Und wie häufig ist es, dass die Kinder von der Impfung Fieber bekommen? Ist das quantifiziert?
nee, das ist tatsächlich auch nicht quantifiziert. Würde ich aber im höheren 10%-Bereich würde ich das sehen, weil das wurde als häufig und als normal angegeben. Wie man das sonst auch
Okay, das
so.
heißt, wir haben zu. Okay, das ist ja der springende Punkt, dass wir jetzt sozusagen wir haben häufig Fieber bei Neugeborenen. Und wir haben vorher relativ selten diese neugeborenen Sepsis gehabt. Und jetzt haben wir aber eine Nebenwirkung der Impfung, die für alle gelten soll, die dann mit 10% oder mehr Fieber ausbildet. Und für all diese Kinder wird es dann ja wahrscheinlich bedeuten, dass sie diese von dir gerade beschriebene Behandlung erfahren. Und damit habe ich dann ja eine erhebliche Kette von weiteren Risikofaktoren in dem Antibiotikum. Also genau. Das ist ein
Richtig,
Wahnsinn.
das Mikrobiom wird im Grunde genommen am normalen Aufbau gehindert. Also für alle Säuglinge, die ein Antibiotikumregime so früh dann erhalten, wird es schwer sein, ein normales Mikrobiom im Darm aufzubauen.
Das heißt,
Das ist das Bakterium-Besiedelungsmodul, was wir im Darm haben, was die Darmzotten auskleidet. Und wenn wir den Menschen unbeleckt ließen, dann hat er erstens Bakterien aus dem Geburtskanal mit aufgenommen. Das sind meistens Laktobakterien aus der Scheidenschleimhaut. Und dann ist es so, dass die Mutter auch noch Laktobakterien, also Laktobazillen, über die gestillte Situation an das Kind weitergibt. Und darüber wird eigentlich ein hoher Laktobazillenanteil und auch ein sehr hoher Bifidobakterienanteil mitgegeben, der zunächst einmal den Magen-Darm-Trakt in den Bereichen auskleidet, wo es geht. Im Magen geht es nicht, ne, da ist die Säure, aber dahinter werden die dann etabliert. Und die sorgen dann dafür, dass sie sich kommunizierend mit dem Immunsystem des Kindes unterhalten. Und wenn das so optimal funktioniert, dann ist das eben ein sehr stabiles System, wo das Update, so nenne ich das mal, auch über die mütterlichen Keime, die dann quasi über die Muttermilch immer wieder mitgegeben werden und auch über die Antikörper, die darüber mitgegeben werden, ist es so, dass sich das System eben gut etabliert und wir eigentlich ein stabiles Immunsystem erhalten. Wenn ich dieses aber sehr fragile System schon so früh so stark störe, ist die Erfahrung, dass die Kinder im Nachgang Schwierigkeiten haben mit einer Infektanfälligkeit, mit Verdauungsschwierigkeiten, mit ja, einer Blähungsgeschichte, mit schmerzhaften Erfahrungen bei Defekationen und so weiter, aber eben auch mit der Infektanfälligkeit. Das zielt dann sogar auf die oberen Luftwege ab, auch auf die unteren Luftwege. Also das ist eine Kette von Dingen, auch Allergieentwicklung wird damit in Zusammenhang gebracht. Also all das sind Sachen, die wir künstlich induzieren, die ja nicht nur den Kindern keine Vorteile bietet, sondern schadet und langfristig, muss man ganz ehrlich sagen, ja auch Kosten. Denn das ist ein Aspekt, den ja in dieser Empfehlung der STIKO mit aufgenommen ist. Da wird also geguckt, wie es gesundheitsökonomisch vertretbar ist, diesen Stoff zu etablieren. Und sie kommen ganz klar zu dem Schluss, ja, das lohnt sich, das kriegen wir schon irgendwie gewuppt. Aber man muss ganz ehrlich sagen, diese Folgekosten, die ich jetzt gerade hier nur andeuten kann, weil darüber keiner richtig informiert ist, sind nicht eingepreist. Das ist nicht mit berücksichtigt worden.
wie so häufig bei der STIKO, man guckt sich nur das an, was einem gefällt. Nochmal mit dem Verweis auf den STIKO-Methodik-Podcast, den wir schon gemacht haben. Ich habe dich aber gerade unterbrochen, wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, wolltest du sagen. Geh noch einen Schritt weiter.
Ja, wir müssen die Daten des Konkurrenzprodukts zumindest einmal auch mit gewichten. Und das Palivizumab hat in den USA in dem dortigen Meldewesen FAERS, VAERS, 36% aller schweren und tödlichen Nebenwirkungen bei Kindern unter 2 Jahren verursacht, angeblich. So kann ich die Daten jetzt erstmal nur ablesen und übernehmen. Und wenn wir uns vorstellen, dass das ja ein ähnliches Produkt ist, dann ist nicht zu erwarten, dass es sich davon völlig frei machen kann. Sondern dann ist es vielleicht genau das, was wir jetzt gerade in der Vorrede schon ein bisschen angedeutet haben, dass dort nämlich schwerere Nebenwirkungen auch auftauchen können, die Kinder wirklich in die Bedrulle bringen. Und das ist auch nicht mit eingepreist. Und auch im Vergleich sind diese hohen Quoten von schweren und tödlichen Nebenwirkungen bei Kindern unter 2 Jahren nicht mit ins Kalkül genommen worden. Jetzt kommt noch ein Aspekt dazu. Selbst die Zulassungsstudienautoren geben ganz klar zu bedenken, dass die Effektivität für die jüngeren Kinder, also unter 3 Monate, gegenüber den älteren, älter als 3 Monate und bei den leichteren Säuglingen, kleiner 5 Kilo, im Vergleich zu den größeren mit über 5 Kilo, eine deutlich geringere Effektivität zu verzeichnen ist. Und das bedeutet, dass wir das, genau das, was jetzt von der STIKO empfohlen wird, nämlich am liebsten so früh wie möglich bei Entlassung der Kinder, die U2 könnte ein guter Termin sein, so war es genannt. Das bedeutet 5. oder 3. bis 10. Lebenstag. Beim Verlassen der Klinik soll dieser Stoff jetzt schon verabreicht worden sein. Es ist genau das Zeitfenster, wo wir eigentlich nicht wissen, wie effektiv funktioniert er. Wir wissen nur, dass er geringer effektiv ist als bei den Älteren. Ja, also wir haben mehrere Unsicherheiten, die nicht so sauber ausgelotet sind bei dieser Empfehlung, so sehe ich das zumindest. Und selbst wenn man das gesundheitsökonomisch betrachtet, werden ja zum einen diese gesamten Behandlungsketten, die ich gerade aufgezeigt habe, gar nicht beachtet. Und was ich grundsätzlich nicht wirklich unterstützenswürdig finde, ist, dass wir diese gesundheitsökonomischen Aspekte bei einer Entscheidungsfindung für eine medizinische Intervention gleichwertig gewichtet in diese Begründung mit aufnehmen. Das ist hier der Fall. Frei nach dem Motto, es ist kostengünstiger, wenn wir das hier so einsetzen.
Was natürlich auch ein bisschen zeigt, wessen Geisteskind diese Empfehlung ist. Zumal, wenn im Wesentlichen die Zulassungsstudie dann Beachtung findet, dann ist ja auch ziemlich klar, woher der Wind weht. Man kann hier aber, glaube ich, vor allen Dingen eine Sache feststellen. Eine richtige Unabhängigkeit in der Betrachtung, egal ob ökonomischer oder gesundheitlicher Art, hat hier nicht so richtig stattgefunden. Und die Frage, die sich nun stellt, ist, und das ist ja das, was, ja, also wie verändert sich denn jetzt die Impfempfehlung? Gibt es denn, wir haben ja in unserer alten Folge oder in einer anderen Folge, die Nummer 27 unten auch verlinkt, hört es euch gerne nochmal an, haben wir ja schon gesagt, naja, also schwierig, man muss schon genau hingucken, ob sich das für einen lohnt oder ob man das nicht hinterher mit Sauerstoff alleine auch behandeln kann. Die Frage ist, hat sich jetzt was verändert? Muss man jetzt den werdenden Eltern noch mehr Beton ins Rückgrat gießen und sagen, haltet still, haltet's aus, ihr werdet wahrscheinlich beschimpft werden, aber nicht zu impfen hilft wahrscheinlich eurem, kann ich das so sagen? Als Nicht-Mediziner kann ich das so sagen.
Ja, grundsätzlich sprichst du das Wichtige an, nämlich dass die Eltern in einer ja sowieso schon sie überfordernden Ausnahmesituation befindend mit dieser Geburtsdynamik ihres Kindes oder ihrer Kinder. Es können ja auch Zwillinge auf die Welt kommen oder mehr. Und dann sind sie auch noch gefordert, diese Entscheidung innerhalb von Tagen, wenn es schlecht läuft, hören sie da nämlich zum ersten Mal davon, zu fällen, wo gerade noch dabei ist, das Kind sich zu adaptieren, selber zu atmen, selber Stuhlgang, das Stillen, das funktioniert nicht und so weiter. Und all in diesem Chaos soll jetzt diese Entscheidung auch nochmal schnell gefällt werden. Und wenn es sich dabei nicht um ein Risikokind handelt, also nicht früh geboren und nicht vielleicht schon in den ersten 1-2 Tagen sich angekündigt hat, dass dort eine pulmonale Dysplasie oder so eine vorgeburtliche, schon angelegte Erkrankung da ist oder eine Erkrankung, die akquiriert wurde, die jetzt tatsächlich auch schon behandelt hätte werden müssen und so. Also wenn wir kein Risikoprofil haben, was sonst für diese RSV-Prophylaxe gesprochen hätte, dann muss man sich wirklich trefflich überlegen dürfen, ob das das eigene Kind betreffen soll, zumal man wirklich nur 1% der Hospitalisationen mit tiefen Atemwegsinfektionen mit dem RS-Virus damit verhindert, absolut eben gerechnet. Und ja, ich finde, dieses Beton darf gerne in den Rücken gegossen werden, so wie du es nennst, ja.
Ja, ist ja genau wie du sagst. Ich erinnere mich auch noch an die Geburt unserer Kinder zurück, als alles auf einmal anders war und hektisch. Und hätten wir diese Entscheidung nicht vorher schon gefällt, wären wir wahrscheinlich, obgleich ich uns die geistige Kapazität zutraue, ausgewogene Entscheidungen zu treffen, wäre das nämlich genau die Situation gewesen, in der es echt schwierig ist. Das haut einen dann vor den Latz. Und das sind ja auch, es geht ja weiter in den U-Untersuchungen und insofern, deshalb erwähne ich das. Hm. Man geht ja da immer raus. Ich glaube, ich habe auch zweimal unterschreiben müssen, dass ich ein unverantwortlicher Vater bin, zusammengenommen, weil ich halt entschieden habe oder wir entschieden haben, die Impfung unseren Kindern nicht zu verabreichen. Und das alles ist natürlich dann etwas, das man aushalten muss, weil man will ja das Beste für die kleinen Würmer. Das ist ja das elterliche Sorgenprofil.
Und auch das elterliche Recht, denn es handelt sich ja um Empfehlungen und nur in einem Teil ja für die Masern bezogen um eine Verpflichtung, wenn es um eine äußere Betreuungssituation geht. Aber ansonsten steht es den Eltern zu, sich genau da dagegen zu entscheiden. Und ich weiß auch nicht, ob die Eltern, wenn sie den in solchem Aufklärungsgespräch sich befinden, die Zulassungsstudienlimitation dann auch genannt bekommen, nämlich dass die geringere Effektivität bei Säuglingen unter 5 Kilo und unter 3 Monaten eben festgestellt wurde und das noch mit hinzukommt, würde ich mal denken. Und das zweite ist eben die eventuell auf sie doch auch mit gar nicht so geringem Risiko zulaufende Behandlungskette bei Fieber. Das sollte zumindest auch mit erwähnt sein bei dem ärztlichen Aufklärungsgespräch. Bin ich sehr gespannt, was da in Zukunft auf uns zukommt. Das, denke ich, ist noch nicht ganz zu Ende gedacht.
Das ist vielleicht dann auch das passende oder der passende Abschlusssatz. Es ist noch nicht ganz zu Ende gedacht oder zumindest hat diese Empfehlung einen erheblichen Sternchentext, den wir jetzt hiermit ja sozusagen einmal aufgemacht haben. Insofern, wenn du da draußen irgendjemanden kennst, der die Informationen sucht, sei nochmal auf unsere Website hingewiesen, dort steht es natürlich auch alles. Aber es gibt Menschen, die der Meinung sind, sich nicht diesem auszusetzen, ist völlig in Ordnung. Und die Informationen findet man hier. Hast du noch was hinzuzufügen oder haben wir es in diesem Fall dann als Update erstmal rund?
Nee, ich glaube, damit haben wir es ganz gut umrissen. Ja.
Dann danke ich dir sehr, sehr herzlich für dein Aufdröseln der einzelnen Unzulänglichkeiten in dieser Empfehlung. Ich danke dir da draußen für dein Interesse und freue mich auf euch das nächste Mal. Macht's ganz gut und bleibt wacker und aufrecht, selbstdenkend. Und genießt diesen wunderbaren Tag, wo immer ihr auch gerade seid. Bis dahin, alles Liebe, tschüss.
Kann ich nur unterstützen. Tschüssi.
Wenn dich dieses Thema noch weiter interessiert, dann findest du unten in den Shownotes einen Link zu unserer Website. Auf der Website findest du jede Menge Fach- und Sachbeiträge zu genau diesem Thema, genau wie eine E-Mail-Adresse. Du kannst uns deine Frage auch direkt stellen. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal. Und wenn du garantiert keine weitere Episode dieses Podcasts verpassen willst, dann abonnier doch diesen Kanal und auch eine Bewertung würde uns sehr helfen. Wir danken dir für dein Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss.